Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Kulturtermin Literatur. In der deutschen Literatur tauchen in den letzten Jahren immer öfter Autorinnen auf, die dazugehören und sich trotzdem fremd fühlen. Lena Gorelik, Olga Krasnova, Hanna Cebina. Sie sind jüdisch, sie sind Enkelinnen und Töchter, sie sind die dritte Generation der deutsch-jüdischen Literatur. In unserem Kulturtermin Literatur hören Sie jung, weiblich, jüdisch, neue Stimmen in der deutschen Literatur. Eine Sendung von Lea Hampel.
Also zum Beispiel beim Russischsein, wenn es jetzt nur so platt um Wodka geht, dann finde ich das einfach ein bisschen billig. Und beim Jüdischsein, wenn es arg philosemitisch wird, nervt's.
Lena Gorelik, 1981 geboren in St. Petersburg, kam 1992 nach Deutschland. Sie lebt in München und befasst sich in ihren Büchern unter anderem mit den Wurzeln ihrer jüdischen Familie. Gerade ist von ihr die Listensammlerin erschienen.
Die Vorteile sind aber dann oft so heftig, dass man denkt, oh Gott, es hat sich gar nichts geändert. Ja? Zum Beispiel, ich wurde schon oft gefragt, ob Juden keine Steuern zahlen. Wenn Jüdischsein irgendwie damit in Verbindung gebracht wird, Geld zu prellen oder andere zu betrügen, dann macht sich in mir einfach eine unendliche Traurigkeit breit.
Hanna Cebina, 29 Jahre alt, deutsche Jüdin, geboren und aufgewachsen in Frankfurt. Autorin des Romans Die Enkelin.
Es gibt natürlich unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten in ihrer Sprache. In Russisch ist es viel einfacher, ironischer zu sein. Es ist einfacher, an den Satzbau zu spielen, weil er viel flexibler ist. Und eine andere Art des Humors ist erlaubt als im Deutschen. Aber dennoch ist das Deutsch sehr strukturiert und das mag ich sehr.
Worte von Olga Krasnova. Sie ist 28 Jahre alt und lebt seit 1996 mit ihrer russisch-jüdischen Familie in Deutschland. Die junge Frau hat im vergangenen Jahr Der Russe ist einer, der die Birken liebt, veröffentlicht. Und damit Publikum wie Kritiker beeindruckt. 1969 eröffnete der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky eine Ausstellung über deutsch-jüdische Autoren. Zum letzten Mal war er überzeugt. Wie viele andere glaubte er, das Ende deutsch-jüdischer Literaturgeschichte mitzuerleben. Jüdische Autoren waren zwar seit Jahrhunderten fester Bestandteil der deutschen Literatur gewesen. Heinrich Heine, Ludwig Börne, Kurt Tucholsky und Arthur Schnitzler gehörten in jedes gut sortierte Regal. Doch dieser Tradition hatte der Holocaust ein jähes Ende bereitet. Nach 1945, nach millionenfacher Ermordung und Vertreibung, waren schlicht nicht mehr viele übrig, die jüdisch waren, zum Volk der Dichter und Denker gehörten und Lust hatten, sich literarisch zu äußern. Es sei die letzte, die allerletzte Generation deutsch schreibender Juden, mit der man es hier zu tun habe, verkündete Marcel Reich-Ranitzky. 10 Jahre zuvor hatte der Berliner Verleger Sigmund Katznelson eine Anthologie deutsch-jüdischer Gedichte herausgebracht. In der Einleitung hieß es:
Diese Sammlung wird als abschließend bezeichnet, weil nach menschlichem Ermessen die deutschsprachige Dichtung jüdischen Inhalts mit unserer oder vielleicht mit der nächsten Generation zu Ende geht. So ist diese Anthologie ein Mahnruf, ein Vermächtnis der Toten an die Lebenden, des untergegangenen deutschen Judentums an die Überlebenden.
Wie sehr sie sich zum Glück irrten, konnten Reich-Ranitzky und Katznelson damals nicht ahnen. Bis heute sind jüdische Werke nicht wegzudenken aus deutschen Buchhandlungen. Maxim Biller, Wladimir Kamina, Barbara Honigmann, Michel Bergmann oder Vanessa Vogel gehören fest zum Inventar. In den letzten Jahren sind es vor allem junge deutsch-jüdische Autorinnen, die von sich reden machen. Die vielleicht bekannteste unter ihnen? Lena Gorelik, 32 Jahre. Mit ihrer Familie kam sie 1992 aus St. Petersburg nach Deutschland. Eine von tausenden sogenannter Kontingentflüchtlinge. Sie träumte von einem Land, in dem die Straßen mit Seife gewaschen werden und jedes Kind so viele Barbies hat, wie es möchte. Doch der Anfang war schwerer als gedacht. Lena Gorelik fühlte sich fremd in Baden-Württemberg, musste sich jedes deutsche Wort erkämpfen. Und das, obwohl sie seit ihrem 4. Lebensjahr wusste, dass sie Schriftstellerin werden wollte. Der Wunsch blieb, trotz aller Widerstände. Sie wurde Journalistin, lernte ihr Handwerk bei Sten Nadolny. Mit gerade mal 26 Jahren veröffentlichte sie »Meine weißen Nächte«. Dem Roman folgten weitere, in denen sie als junge Jüdin ihr Verhältnis zu Deutschland, Israel, ihrer Familie und sich selbst auslotet. Anfang September erschien jetzt die Listensammlerin. Die Geschichte trägt sie schon länger mit sich herum, erzählt sie im Hinterhof eines Münchner Cafés. Längst hat sie keine Ähnlichkeit mehr mit der jugendlich naiven Heldin ihres ersten Buches. Sie ist eine junge Mutter von 2 Söhnen, die ihre Zeit zum Schreiben genau einplanen muss.
Ich hatte erstmal nur eine Figur im Kopf, und zwar die von Grischa. Das ist so ein leicht durchgeknallter, sehr politischer, sehr anders denkender Mensch. Und dann war mir klar, dass es in einer anderen Zeit spielen muss als jetzt, weil es heute einfach nicht mehr so viele Tabus gibt. Und hatte ihn dann recht bald in die Sowjetunion der 50er, 60er versetzt. Und gleichzeitig wollte ich schon lange über jemanden schreiben, der sehr neurotisch ist. Vielleicht, weil ich auch selbst neurotisch bin, weiß ich nicht. Und hatte eben eine Person im Kopf, und das war die Neurose, die ständig Listen erstellt.
Das tut die Hauptfigur. Sie listet ungewöhnliche Küchengeräte ebenso auf wie sonderbare Kosenamen. Und erkundet im Lauf des Romans die Geschichte ihres genauso neurotischen Onkels. Wie so oft in Goreliks Texten geht es, zumindest auf den ersten Blick, lapidar zu. Beispielsweise, wenn die Hauptfigur erzählt, welche Unmengen Kuchen ihre Großmutter stets backt. Und doch ist Die Listensammlerin ein erwachseneres Buch als die früheren Ich-Erzählungen. Es geht um politischen Widerstand in der Sowjetunion, verbotene Homosexualität und eine demente Großmutter. Auch das Judentum spielt erneut eine Rolle. Diesmal allerdings am Rande, als durchaus übliche Beleidigung unter Kindern in der Sowjetunion und als gern unter den Teppich gekehrtes Detail der Familiengeschichte.
Schon seit einer Weile wartete ich auf ihren Tod. Ich sehnte mich nicht danach, vielmehr wartete ich gespannt, ungeduldig und ein wenig ängstlich. Ich fürchtete, nach ihrem Tod könnte ich dieses Warten bereuen, mich dafür schämen. Sie aber starb nicht. Sie blieb, lebte, konnte ich schon lange nicht mehr sagen. Sie wartete wohl auch, manchmal vielleicht ebenfalls auf den Tod, oft aber nur auf den Bus. Sie wartete an der Bushaltestelle mit all den anderen Alten, und wenn es nicht der Bus war, auf den sie warteten, dann war es das Frühstück, das Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Binnenstich oder Käse-Kirsch, beides aufgetaut aus der Packung, dann aufs Abendbrot und dazwischen immer wieder auf den Bus. Als Gruppe eilten sie nach dem Frühstück zur Haltestelle. Wer nicht mehr gehen konnte, wurde im Rollstuhl geschoben und dort standen und saßen sie dann.
Als die deutschen Innenminister 1991 beschlossen, Menschen mit jüdischen Wurzeln die Umsiedlung aus den GUS-Staaten nach Deutschland zu erleichtern, wollten auch die Eltern von Olga Grjasnowa die Gelegenheit nutzen. Wie Lena Gorelik hatte es auch die heute 28-jährige Grjasnowa am Anfang nicht leicht. 1996 zog sie aus Baku in Aserbaidschan nach Frankfurt am Main. Wie viele der über 220.000 Flüchtlinge lebte sie mit ihren Eltern zunächst in einem Asylbewerberheim. Mit 14 Jahren verfasst Olga Grjasnowa erste Geschichten. Sie macht Abitur, studiert Kunstgeschichte, Slawistik und Tanz und lernt das Schreiben am Literaturinstitut in Leipzig. Bevor sie nach Berlin zieht, lebt sie in Polen, Russland und nicht zuletzt Israel. Religion spielt zwar in ihrer Familie keine Rolle, aber der Bezug zum Judentum und zum Heiligen Land hat dennoch eine Bedeutung. Von meiner Geburt her bin ich so jüdisch, wie man nur jüdisch sein kann, fasste sie es in einem Interview zusammen. Und so spielt dann auch ein großer Teil ihres Buches in Israel. Der Russe ist einer, der die Birken liebt, erzählt von einer jungen Frau, die in ihrer Kindheit den Konflikt um die Grenzregion Bergkarabach erlebt hat und ihre Traumata mitnimmt, ins Erwachsenenalter und nach Israel.
Mascha hat als kleines Kind einen Mord mit angesehen. Es war, als sie in etwa 6 Jahre alt war, zur Zeit des Konfliktes um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und 1990 kam es zu Pogromen an den Armeniern in Baku und Mascha war Zeugen. Und seitdem ist sie traumatisiert. Und es kommt immer wieder zu posttraumatischen Belastungsstörungen, die sie natürlich behindern in ihrem Alltag oder beziehungsweise ihr überhaupt nicht mehr ermöglichen, ein normales Leben zu führen.
Ebenso ungewöhnlich und beinahe mythisch wie der Titel ist auch das Buch. Es geht um Tod und Gewalt, psychische Probleme und Fremdheit. Aber auch um die Schwierigkeiten, mit Anfang 20 eine ernste Beziehung zu führen. Mit einfachen Worten beschreibt Grjasnowa schwere Momente, ohne je bedeutungsschwanger zu klingen.
Es gab ein Kind und es gab einen Vater. Der Vater wollte das Kind in Sicherheit bringen. Bis zu Großmutters Wohnung mussten sie 10 Minuten lang laufen. Das Kind war noch keine 7 und spürte, dass sich in den letzten Tagen etwas verändert hatte, aber es hätte nicht sagen können, was. Daran dachte das Kind, als eine Frau neben ihm aufschlug. Das Blut rann langsam bis zu den Kinderschuhen und die Schuhspitzen des Kindes färbten sich rot. Das Blut war warm und die Frau war jünger, als ich es heute bin. Das Kind wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und Blut blieb an seiner Wange. Es hätte schlimmer kommen können, sagte die Großmutter am späten Abend, während sie die Blutkruste von den Kinderschuhen abwusch.
Was macht Gewalt, direkt oder indirekt erlebt, mit einem Menschen? Um diese Frage geht es auch in Chana Chebinas Erstling Die Enkelin. In der autobiografischen Erzählung beschreibt die 29-Jährige das Verhältnis zu ihrem Großvater. Opa Avraham hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt, seine erste Frau und seine Tochter dort verloren. Tschebina erzählt von einem alten Mann, der mal wütend die Katze der Familie anschreit, meist jedoch liebevoll für seine Enkelin sorgt. Das Buch ist eine Art öffentlich gewordene Denkpause. Denn als Opa Avraham starb, konnte sich Hanna Tschebina nicht mehr auf ihre Juradissertation konzentrieren. Zunächst dachte sie daran, ihre Erinnerungen anonym aufzuschreiben. Dann entschied sie sich dagegen. Sie wollte sich, wie sie sagt, für ihre Gefühle nicht mehr schämen. Die junge Frau mit den langen braunen Locken und den hellen Augen ist deutsche Jüdin. Seit ihrer Kindheit ist sie in der Gemeinde aktiv und hält die Feiertage ein. Ihr Buch bietet einen guten Einblick in heutiges jüdisches Leben in Deutschland. Es ist sehr persönlich und manche Passagen sind auf Jiddisch geschrieben.
In meinem Buch geht es um ganz persönlichen Einblick von einer deutsch-jüdischen Alltagsrealität, in der ich szenisch beschreibe, wie das Leben bei mir zu Hause war. Ich habe wahrscheinlich unterbewusst versucht, typische Situationen einzugrenzen, also wie einen typischen Schabbat, ein typisches Zusammentreffen mit der nicht-jüdischen Familie meines Freundes und einfach Situationen beschrieben, die für mich stellvertretend für meine jüdische Gefühlswelt sind.
Deutsch-jüdischer Gemeindealltag, posttraumatische Belastungsstörungen und russische Geschichte. Auf den ersten Blick könnten die Themen der Autorinnen Hanna Tschebina, Lena Gorelik und Olga Gryasnowa nicht unterschiedlicher sein. Auf den zweiten Blick jedoch werden Gemeinsamkeiten sichtbar. In ihren Geschichten geht es um Mütter, die stets zu viel kochen und sich sorgen, wenn sie nicht mehrfach am Tag mit ihrem erwachsenen Kind sprechen. Die Autorinnen leben in Berlin, Frankfurt und München, den wichtigsten Metropolen des deutsch-jüdischen Vor- wie Nachkriegslebens. Im Gegensatz zur Generation ihrer Eltern sitzen sie nicht mit einem schlechten Gewissen auf gepackten Koffern im Land der Täter, sondern leben ohne Fluchtgedanken in einer deutschen Heimat. Vor allem aber haben sie und ihre Figuren Familien, die man nicht einfach hinter sich lassen kann. Sie schreiben zwar im Hier und Heute, aber die Themen und Traumata ihrer Eltern liegen auf ihren Schultern, mal mehr, mal weniger deutlich. Sie sind eine Art dritte Generation der deutsch-jüdischen Literatur.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.
Nach dem Holocaust war die deutsch-jüdische Literatur geprägt von Autoren wie Peter Weiß, Paul Celan, Edgar Hilsenrath und Nelly Sachs. Es waren Autoren, die den Holocaust im Exil, im Konzentrationslager oder in Verstecken überlebt hatten und die nun ihre Erfahrungen aufarbeiteten. Die darauffolgende Generation arbeitete sich am Schweigen der Elterngeneration ab. Barbara Honigmann, Raphael Seligmann und Maxim Biller schrieben in den 70er und 80er Jahren in der Überzeugung, selbst das Ende der deutsch-jüdischen Literatur zu verkörpern. Auch Rachel Salamander erinnert sich gut daran. Vor über 30 Jahren hat sie in München die Literaturhandlung begründet. Als Kind von Überlebenden im Nachkriegsdeutschland in einem Lager für Displaced Persons aufgewachsen, fürchtete sie damals, die Regale für jüdische Literatur in ihrer Buchhandlung könnten leer bleiben.
Als ich anfing, war das Thema Judentum eigentlich kein Thema. Das war nicht in, sozusagen.
Das hat sich geändert. Aus einer Literaturhandlung sind 7 geworden. Nur kurz hat die vielbeschäftigte Salamander Zeit, im Café gegenüber des Münchner Ladens von den Veränderungen zu erzählen.
Ich habe das Gefühl, dass durch diesen Blick auf Literatur zum Judentum ein Label entstanden ist, den auch Verlage übernommen haben und sogar damit geworben haben, sodass im Laufe dieser 30 Jahre doch bestimmte Marktsegmente durch diese Arbeit entstanden sind und die haben natürlich mein Sortiment auch bereichert.
Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think it true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane that's stuck in heavy clouds of rain.
Auch neue Stimmen tragen Altes mit sich herum. Wie sollte es auch anders sein? Hanna Tschebina beispielsweise ist nach ihrer im Holocaust ermordeten Tante benannt. Diese Rolle schildert sie gleich zu Beginn ihres Buches Die Enkelin oder wie ich zu Pessach die 4 Fragen nicht wusste.
Ich akzeptiere die, die ich bin. Ich bin glücklich dazu in der Lage zu sein. Ich habe die Verbindung zu meinem innersten Ich jahrelang gekappt und dafür gesorgt, dass eigene Gefühle keinen Raum haben. Ich habe sie im Keim erstickt. Ich tat dies für meine Liebsten, dafür ein Loch der Geschichte zu füllen, ein Ersatz für ermordetes Leben zu sein, um aus einem zwei zu machen, um Verschwundene weiterleben zu lassen.
Und doch, die Werke der jüngeren Autorin prägt eine andere Grundhaltung. Lena Gorelik.
thematisch hatte ich jetzt nie das große Bedürfnis, nochmal das Thema Holocaust aufzumachen. Oder zumindest nicht in dieser Bandbreite und nicht nochmal so eine Nachgenerationengeschichte mehr im Jetzt. Oder auch mal wo ganz anders hingehen, aber nicht nochmal zurück 1940 so. Weil ich auch tatsächlich glaube, es steht mir nicht zu, darüber zu schreiben. Und ich verstehe es sehr, wenn die zweite Generation selbstverständlich darüber schreibt, weil das ist das, worüber sie eben nachgedacht haben. Aber ich nun mal weniger. Also jetzt gar nicht, weil ich mich abgrenzen möchte und sagen möchte, hey, ich bin einen Schritt weiter als ihr, sondern weil es mich tatsächlich einfach nicht so sehr beschäftigt.
Die Autorinnen haben auf ihre neuen eigenen Stimmen positive Reaktionen bekommen. Vom Publikum, von den eigenen Familien, von gleichaltrigen Juden in Deutschland. Und nicht zuletzt von der zweiten Generation. Zu der zählt auch Rachel Salamander.
Sie sind nicht ganz so ernsthaft, also so existenziell gebunden, wie es die Autoren, diese deutsch-jüdischen Autoren in den 80er waren. Das Ganze hat einen Schuss mehr Humor und sie sind ja auch nicht in diesen Debatten gewesen, bei denen wir uns so verkämpft haben, diesen sogenannten Aufarbeitungsprozess, wo wir uns permanent auseinandersetzen mussten. Also sie haben einen leichteren Zugang zur deutschen Gesellschaft, weil als sie kamen, war schon einiges hier passiert, was das deutsch-jüdische Verhältnis betrifft.
Diese ironische Sicht ist auf vielen Buchseiten zu entdecken. Wenn Chana Cebina erzählt, dass ihr Großvater auf dem Markt Essen geklaut hat, weil er glaubte, er hatte das Recht dazu. Oder wenn Lena Gorelik ihrem Buch einen fast mehrseitigen Titel gibt. Ihr fünftes Werk heißt: Lieber Mischa, der du fast Schlomo Adolf Greenblum geheißen hättest, es tut mir so leid, dass ich dir das nicht ersparen konnte, du bist ein Jude. Darüber hinaus ist die jüdische Perspektive jedoch keineswegs mehr so zwangsläufig wie noch bei Franz Kafka oder Nelly Sachs, sondern eine, die eher selbstverständlich mitschwingt, eine Art Grundmelodie, die die Bücher durchzieht.
Ich habe mir lange Gedanken gemacht über die Frage, wie jüdisch ist meine Literatur oder wie deutsch ist meine Literatur, und es ist irgendwie einfach jüdisch-deutsch und sie ist nichts anderes. Also sie ist natürlich beides, weil ich einfach Jüdin in Deutschland bin.
Bei aller neuen Entspanntheit, eine Grundskepsis bleibt Chana Cebina und ihren Kolleginnen erhalten. Warum, wird deutlich, wenn in deutschen Feuilletons, Talkshows und Radiosendungen wieder einmal über Antisemitismus diskutiert wird. Allein das letzte Jahr bietet drei große Beispiele. Ist der Zeitungsherausgeber Jakob Augstein ein Antisemit? Darf Günter Grass Gedichte über Israel schreiben? Soll man die Beschneidung von Jungen verbieten? Solche Debatten sind für die junge Generation deutscher Juden manchmal schwer zu ertragen. Chana Cebina.
Die Beschneidungsdebatte war ganz furchtbar für mich. Ich saß im Flieger und habe die Zeitung aufgeschlagen und las von diesem Kölner Urteil. Und da dachte ich das erste Mal, du fliegst in die falsche Richtung. Es war für mich erstmal ein Riesenschock, dass da auch strafrechtliche Überlegungen im Spiel waren und Gesetze, die jüdisches Leben beschränken in Deutschland.
Noch vor wenigen Jahren hatte Lena Gorelik Deutschland in einem Interview als bunt gelobt. Diese Sicht hat sich spätestens im vergangenen Jahr gewandelt.
Also Beschneidung und Sarrazin haben mich beide umgehauen, kann ich so sagen. Ich bin eigentlich, glaube ich, recht entspannt, was diese Themen angeht und soweit Demokratie offen, dass ich auch zulasse, dass nicht alle meiner Meinung sind und nicht alle immer Vielfalt so begrüßen wie ich. Ich dachte aber, dass Vielfalt akzeptiert wird. Und die Beschneidungsdebatte war dann die zweite, die mich umgehauen hat, weil ich mich auch immer gewehrt habe gegen diesen Vorwurf von, es gibt Antisemitismus, und schon immer nichts damit anfangen konnte, dass immer irgendwelche jüdischen Personen der Öffentlichkeit auftreten und sagen, das war jetzt aber antisemitisch und dieser Satz klang jetzt aber irgendwie ein bisschen komisch, und habe mich da immer dagegen verwehrt und wollte nichts damit zu tun haben. Und diese Beschneidungsdebatte, also auch die Art, wie sie geführt wurde, es geht nicht um den Inhalt, es geht wieder um die Wortwahl und um dieses Kinderverstümmeln, ja, und dass es also einfach mit solchen Begrifflichkeiten um sich geschmissen wurde, auch eben in Kreisen, in denen man es nicht erwartet hat, auch in renommierten Zeitungen, wo ich einfach gedacht habe, in was für einem Land leben wir, ja. Das war das erste Mal bei beiden, dass ich mich gefragt habe, ob ich möchte, dass meine Kinder in diesem Land aufwachsen.
Vor kurzem hat die Autorin gefordert, die Toleranz abzuschaffen. Sie sei ein feiges, verlogenes, zeitverschwendendes Gefühl, das der Streitkultur und jeglichem Miteinander schadet, sagte sie. Und verlangte stattdessen eine echte Auseinandersetzung. Es sind dabei nicht nur ihre jüdischen Wurzeln, die der Autorin Anlass zu dieser Skepsis geben, sondern auch ihre Einwanderergeschichte. Die ist längst typisch für jüdisches Leben in Deutschland. 90% der Gemeindemitglieder stammen aus der ehemaligen Sowjetunion. Ihre Sicht auf die Bundesrepublik ist zwangsläufig eine erfrischend andere, glaubt Rachel Salamander.
Es ist eine andere Literatur als die, die ersten jüdischen Stimmen so in den 80er Jahren geschrieben hat. Diese Leute haben sozusagen den Blick, den überhaupt die Migrantenliteratur jetzt in die deutsche Kultur einbringt, nämlich dieser Blick von außen, der so eingefahrene Bahnen und Vertrautes mit dem fremden Blick anschaut und dadurch als Außenseiter quasi einiges sieht, was man, wenn man selbst in der Routine ist, gar nicht mehr in der Form mitbekommt.
Diese andere Perspektive kommt in den Büchern zum Ausdruck. Vor allem in ihren ersten Romanen verarbeitete Lena Gorelick Erfahrungen aus der Anfangszeit in Deutschland. Sie erzählt, wie sie in der neuen Klasse sitzt. Die Lehrer ignorieren der Einfachheit halber das Mädchen, das kein Deutsch spricht. Es ist ein hässlicher Spiegel, den sie der Gesellschaft vorhält. Und doch ein realistischer. Denn auch Olga Gräsnowa kann von solchen Momenten erzählen. Umso kritischer lauscht sie deutschen Politikern, die erklären, wie mit Einwanderern umzugehen sei.
Ich finde, Integration an sich ist ein sehr fragwürdiges Konzept, weil es ja auch davon ausgeht, dass es eine bestimmte deutsche Kultur gibt, in die Leute integriert werden müssen. Es spricht auch praktisch Leuten Kulturen ab. Also das ist schon fast dieses Verhältnis von Kultur und Nichtkultur oder von einem Entwicklungsstand. Ist ja schon damit gegeben, dass man behauptet, jemanden integrieren zu müssen. Natürlich gibt es trotzdem eine deutsche Gesellschaft und bestimmte politische und liberale Prinzipien, die ich sehr gerne mag. Und da muss man sich natürlich darüber verständigen, dass es nicht immer mit dem Begriff Integration.
Diese neue Generation deutsch-jüdischer Autoren hat vollkommen andere Erfahrungen gemacht als noch Paul Celan oder etwa Maxim Biller. Und doch ist das Anderssein, das als anders betrachtet werden, diese alte Frage deutscher Juden, übergreifendes Thema in ihren Büchern. Bei Olga Gräsnowa ging die permanente Auseinandersetzung mit Klischees und Unterschieden so weit, dass schon der Titel ihres Buches ein Klischee anspricht.
Ich meine das eigentlich am Anfang vollkommen ironisch, weil es auch in Deutschland so viele Zuschreiben gibt wie überall sonst. Also der Türke an sich hat sich so und so zu verhalten, der Araber so und die Russen, naja, also. Lieben Birken, das war noch das Freundlichste, was ich gefunden habe. Und was mich immer fasziniert war, war diese Besessenheit von den Deutschen mit den russischen Birken. Sobald man irgendwie von Russland die Rede ist oder irgendwelche Artikel über Russland bebildert werden müssen, werden Birken genommen.
Was Identität ist, was von außen kommt und was von innen, das weiß sie immer noch nicht. Als in ihrem Geburtsort Baku der Grand Prix d'Eurovision stattfand, wurde sie um Zeitungsbeiträge gebeten. Und das, obwohl sie Pessach nur dann feiert, wenn es in den Terminkalender passt. Selbst in der Familie ihrer Romanheldin Anja ist der Hund der einzige, der koscher ernährt wird.
Ich glaube, dass mich der Alltag eher von außen prägt. Also zum Beispiel, wenn sowas ist wie eine Beschneidungsdiskussion, dann kriege ich natürlich 10 Anrufe von Zeitungen, ob ich nicht darüber schreibe. Und wenn das Jüdische Museum eine Ausstellung macht über russische Juden, dann rufen die mich an. Und jetzt so in meinem Alltag, ich habe grundsätzlich den Wunsch, jüdische Feste zu feiern und also es bleibt mir bei dem Wunsch und wenn es zeitlich passt, dann feiern wir auch Pesach und jedes Jahr nehme ich mir vor, dass es ganz anders werden wird und bis jetzt bin ich noch nicht so richtig gut drin geworden.
Dieses permanente Einsortiertwerden in Schubladen thematisiert die Autorin in ihren Büchern mit einem Augenzwinkern. Und doch nervt es sie gelegentlich. Jung, deutsch, jüdisch, weiblich, russisch und seit kurzem Mutter. In mindestens eine der Kategorien wird sie seit Jahren gesteckt.
Also ich habe zum Beispiel mal für so eine Anthologie eine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Da kam weder das Wort Judentum noch das Wort Russland vor. Und sie spielte, glaube ich, am Starnberger See. Und daraus habe ich vorgelesen. Und als ich fertig war, haben die Leute irgendwie gefragt, wie das mit meinem Judentum und Weihnachten sei.
Um die Schubladen zu schließen, hat sie Sie können aber gut Deutsch geschrieben. Ein Sachbuch zum Thema Migration. Und kurz darauf mit Lieber Mischa gleich nachgelegt. Das Werk umfasst eine Liste der coolsten Juden der Welt. Auf Platz 1 bis 3 residieren Gott, Bob Dylan und Woody Allen. Mit beiden Büchern, hatte Lena Gorelick gehofft, habe sie erstmal alles zum Thema Judentum und Migration gesagt. Dieser Schlussstrich hat nur bedingt geklappt. Nach wie vor wird sie als Musterbeispiel für Integration, als junge Autorin und nicht zuletzt als Jüdin befragt. Vielleicht ist das aber auch nichts Schlechtes, denn diese Schubladen bieten Raum. Darin können Lena Gorelick und ihre Kolleginnen mit junger, spannender Literatur eine jahrhundertealte Tradition fortsetzen. Die der klugen wie notwendigen Kritik an der eigenen Heimat, die trotz aller Unkenrufe nicht verstummt ist.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old.
Im Kulturtermin Literatur hörten Sie die Sendung Jung, weiblich, jüdisch, neue Stimmen in der deutschen Literatur von Lea Hampel. Die Listensammlerin von Lena Gorelick ist im Rowohlt Verlag erschienen, 352 Seiten, 19,95 Euro. Olga Grasnovas Roman Der Russe ist einer, der die Birken liebt, kam 2012 bei Hansa heraus, zum Preis von 18,90 Euro. Das dazugehörige Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Hanna Cebinas, die Enkelin oder wie ich zu Pessach die vier Fragen nicht wusste, erschien dieses Jahr bei Weißbuchs, 242 Seiten, 19,90 Euro. Es sprach die Autorin, Technik Barbara Hingst, Regie Ralf Ebel, Redaktion Anne-Dore Krohn. Ein Manuskript der Sendung können Sie in der RBB Service Redaktion unter 030 97 99 3 21 71 beziehen.